NFTs. Ganz ehrlich, ich habe so ein bisschen Ahnung davon, aber eigentlich nicht genug, um dafür allein ein Video zu machen. Da dachte ich mir, ich suche mal Leute, die aus verschiedenen Aspekten, verschiedenen Winkeln das Thema NFTs, Kunst, Sammeln, Collectibles besprechen können. Dementsprechend, hallo ihr drei, einer nach dem anderen.
Hallo.
Christian.
Hallo.
Thomas und Mirko, schön, dass ihr da seid. weil ich habe mal gedacht, wir haben hier jemanden dabei, der sich aus der Kunstszene auskennt, mit dem Christian. Wir haben natürlich mit Thomas jemanden, der sich schon mit Sammeln und Kärtchen oder Comics schon seit Jahren beschäftigt und auch das ganz gut, in Anführungszeichen, sich bezahlen lässt, würde ich mal sagen, oder das Geschäft gut läuft. Und Mirko natürlich jemanden, der für mich als digitaler Ansprechpartner in dem Thema unglaublich wichtig ist, der selber auch schon Großgrundbesitzer auf irgendwelchen digitalen Ländern ist und auch das Thema insgesamt auch vielleicht beisteuern kann. Und deswegen mal so den aktuellen NFT-Hype, der ja immer noch anhält. Man könnte ja auch denken, ja, es geht irgendwann zu Ende, es läuft ja immer noch. Mal so grundsätzlich, Mirko, vielleicht von dir als erstes, was hältst du davon? Ist es immer noch ganz klar, ist ein wichtiges Ding, ein wichtiger Baustein im Krypto-Segment? Oder sagst du, ja, das wird halt noch ein Weilchen laufen und am Schluss bleibt was übrig, aber vielleicht nicht alles?
Ja, die Wahrheit liegt ja oft in der Mitte. Also von daher treffen wir uns vielleicht da. Ich meine, NFTs und ich meine, das gesamte Thema Krypto sind ja immer wieder extreme Hypewellen. Wir haben ja schon über alles Mögliche auch zusammen schon gesprochen. Wir haben über DeFi gesprochen, über alle möglichen Projekte. Und NFTs hatten wir schon im März. Wir hatten NFTs im September in einem Peak, in der Blase. Jetzt sind wir wieder in der Blase. Sie wird wieder platzen. Das heißt, werden wieder ein paar Bildchen verschwinden. Was am Ende übrig bleibt, sind vielleicht ein paar Affenbilder, die wir dann uns für Millionen von Dollar um die Ohren hauen. Weiß ich nicht. Also wir sind auf dem Entwicklungsschritt, würde ich sagen. Und ja, dieser Entwicklungsschritt ist noch weit und den nächsten Schritt gehen wir erst noch. Aber erst geht's einen Schritt zurück und dann vielleicht wieder zwei nach vorne.
Also vielleicht, um alle abzuholen, die mit dem Thema noch nicht allzu arg vertraut sind. Grundsätzlich non-fungible Tokens, nicht fungible Tokens, also von Gegenständen, die nicht fungibel, nicht eins zu eins in was anderes ersetzbar sind, wie zum Beispiel ein Kunstwerk. Wie zum Beispiel, na gut, bei Sammelkarten, Thomas, bei dir, es gibt ja von diesen Karten mehrere, oder die Comics mehrere, aber es sind halt trotzdem noch wenige im gut erhaltenen Zustand. Oder auch zum Beispiel digital erstellte Kunst. Also man muss sagen, so ein NFT muss ja nicht ein digitales Kunstwerk sein, das dann weiterverkauft wird. Das kann ja zum Beispiel auch eine Fotografie sein, dass Fotografen ihre Fotos als NFTs aufgeben, gewisse Rechte damit verknüpfen, auch so ihre Fotos verkaufen. Oder, mal ganz ehrlich, da wird gleich Christa was zu sagen, wenn ich ihn dazu bitten darf, Kunstwerk, also klassische Kunst, wo man sagt, Mensch, das Bild kostet 5,5 Millionen, ist vielleicht ein bisschen viel. Man kann aber dieses Bild dann in Einzelteile, also digital zerlegen, nicht wirklich zerrupfen, sondern sagen, dir gehört jetzt links oben 2 Quadratzentimeter. Das ist auch nicht irgendwie fungibel, man kann es nicht durch was anderes ersetzen. Also auch da, das muss nicht nur in der Digitalwelt stattfinden, sondern man kann auch nicht digitale Dinge über dieses Konstrukt digitalisieren. Und so jetzt aus der Kunstszene, was glaubst du, sind da die Künstler damit sehr interessiert, nur im digitalen Bereich da unterwegs zu sein? Oder gibt es auch viele, die halt sagen, oder auch eine Ausstellung oder auch ein Sammler, ich habe riesige Kunstschätze im Keller liegen, kann ich die vielleicht bei mir noch behalten, anschauen, im guten Zustand natürlich, und trotzdem einen Teil davon veräußern?
Also es gibt im Wesentlichen drei Anwendungen im Kunstmarkt, die von Interesse sind. Das erste hast du eben angesprochen, das ist so diese klassische NFT-Art, die bereits digitale Kunst, die dann als NFT in Anführungszeichen verbrieft und handelbar und investierbar gemacht wird. Da hatten wir solche Projekte wie von Beeple, also von ganz neuen Künstlern, das kannst du auf Fotokunst nehmen, das hast du aber auch bei etablierten Künstlern, beispielsweise Erwin Wurm, sehr bekannter österreichischer Künstler mit seinen Skulpturen, vielleicht bekannt, dieser Porsche, der so leicht adipös aussieht, hat aus der Entstehung dieses Porsches ein kleines Video gemacht und das als NFT dann entsprechend verkauft. Ja, also da sehen wir eine Konvergenz, das ist einfach eine zusätzliche Kunstgattung, die sich dort sehr, sehr schnell etabliert und die auch neben in den letzten Jahrzehnten entstandene Kunstrichtungen irgendwann stehen wird. Ich meine, Fotokunst war noch Ende der 80er Jahre total umstritten, ob das überhaupt Kunst ist. Heute redet niemand darüber. Das zieht niemand mehr in Zweifel, dass Andreas Gorski oder Tracy Moffat, dass das Kunst ist. Das gleiche haben wir bei Videokunst gesehen, das sehen wir jetzt auch bei NFT-Art. Das zweite Thema, das ist das, was du angesprochen hast, diese Fraktionalisierung, das ist natürlich eine Möglichkeit, Teileigentum an Kunstobjekten und an Sammlungen zu verschaffen, ermöglicht ganz neue Finanzierungsmöglichkeiten, aber auch Partizipationsmöglichkeiten, je nachdem, wenn das Objekt irgendwo ausgestellt wird, dass man da auch wieder Erträge generieren kann durch die Definition des Smart Contracts. Und als drittes der Bereich der Utility Token, sprich, dass du die Wahl hast, ob du dir insbesondere bei Editionen, also bei multiplen Kunstwerken, das Kunstwerk physisch ausliefern lässt oder ob du es dir als NFT ausliefern lässt. Das ist aktuell beispielsweise bei Damien Hirst, einem der berühmtesten Künstler der Gegenwart, bekannt ja unter anderem für seinen Hai in Formaldehyd oder seinen diamantbesetzten Schädel. Der hat aktuell Kunstobjekte, 5 Editionen, und du hast die Wahl, entweder du kaufst die sofort physisch oder du nimmst den NFT, und der NFT ist dann im Grunde für 3 Jahre die Verbriefung des Kunstwerks. Du kannst ihn handeln, du musst ihn nach 3 Jahren physisch nehmen, weil es muss ja auch irgendwo gelagert werden und versichert werden, aber für 3 Jahre ist das im Smart Contract angelegt. Und alle 3 Möglichkeiten sorgen dafür, dass Kunst neue Käuferschichten erschließt, insbesondere finanzaffine Käuferschichten, und deswegen verfolgen wir als Kunsthandelsunternehmen, die Wenck Feinheit AG, bei der ich Aufsichtsratsvorsitzender bin, ist ja der einzige börsennotierte Kunsthändler weltweit, deswegen verfolgen wir das natürlich, weil das für den Kunstmarkt ein immenser Booster sein kann, und zwar insbesondere überall dort, wo Kunst einfach zugänglich ist, also auch vom Gedanken, nicht hier bei irgendwelchen alten Meistern, bei irgendwelchen dunklen Sachen, sondern bei dem, was popkulturell auch entsprechende Resonanz findet.
Ist da bei euch Unternehmen auch irgendwie bereits wirklich voll digitale Kunst ein Thema oder nur die Digitalisierung, die Kleinzeitteilung von bestehender realer Kunst, die man anfassen, riechen, schmecken, dran lecken kann?
Nein, wir beschäftigen uns mit allen Anwendungen hier. Also die digitale Kunst, das ist für uns ein kleines Experimentierfeld, insbesondere dort, so wie ich eben dieses Beispiel von Erwin Wurm nannte, was auch über die Galerie zum Beispiel von Johann König, der hier in Berlin, ja, glaube ich, inzwischen kann man sicherlich sagen, auch bekannt durch seine Podcasts, der führende deutsche Galerist ist, mit dem wir sehr viel auch zusammenarbeiten. So etwas ist für uns natürlich ein Thema, jetzt nicht unbedingt neue Artists. Wir arbeiten dann lieber mit den bestehenden, die wir sowieso auch in der, in Anführungszeichen, On-Land-Welt haben. Ansonsten natürlich, diese Fraktionalisierung ist ein Riesenthema für uns. Wir haben verschiedentlich eingeliefert Kunstobjekte bei Timeless, die dort sehr, sehr erfolgreich gelaufen sind, und wir sind beteiligt am der 360X Art, also dem NFT-Handelsmodell der deutschen Börse, wo auch mit die Commerzbank mit dabei ist. Das entwickeln wir gemeinsam mit denen. Bei unseren künftigen Editionen wird es auch genau diese Wahl geben. Willst du das Kunstwerk physisch dir wirklich ausliefern lassen oder bleibt das Kunstwerk zum Beispiel in Zürich im Lager? Und du hast einen Utility-Token, und diesen Token kannst du überall handeln und damit Kunst viel fungibler machen, als es in der Vergangenheit war, wo du ja immense Transaktionskosten immer hattest, plus Logistik, Transport, Versicherung. So kannst du einfach einen Eigentümerwechsel machen, der reguliert ist, im Smart Contract definiert ist, während das Kunstobjekt überhaupt nicht bewegt werden muss. Und das ist eine Effizienz, die wirklich erst diese Investment-Nachfrage reinbringt und die unter all diesen Möglichkeiten, Fraktionalisierung, Digital Arts, für uns ist dieses Thema Utility Token vom Geschäft her das Interessanteste.
So, jetzt Thomas, stelle ich natürlich gleich dir mal die Frage, wäre das auch was für dein Geschäftsmodell? Weil man sieht ja hinter dir, du hast gerade auch einen Spider-Man-Comic hochgehoben, also hast du wirklich auch viele, viele Gegenstände. Ich sage jetzt nicht, manche würden es auch als Kunst bezeichnen, als Popkunst, als aktuelle Anlässe, Sammelgegenstände, wo natürlich auch manchmal horrende Preise dafür aufgerufen werden. Ist dir bekannt, dass jemand auch bereits Sammelkarten, so wie diese, also physische Sammelkarten, nicht die digitalen, da kommen wir auch gleich dazu, physische Sammelkarten als Smart Contract anbietet, so wie Christian gerade besprochen hat, sicher geliefert, du kriegst aber einen Token und mach, was du willst damit.
So nicht direkt, aber schon auch Fraktionalisierung, zum Beispiel über Timeless, da haben wir jetzt auch schon mehrere Trading Card Drops für zum Beispiel auch solche gegradeten Karten gehabt, das ja vorhin auch erwähnt, es ist mehr massenproduziert, aber hier spielt dann der Zustand eine Rolle, das heißt, du musst eigentlich einen perfekten Zustand haben und der ist sehr schwierig zu erreichen, weshalb du dann halt bei 100 Karten oder 1000 oder 10.000 Karten oder Comics, die produziert werden, eigentlich nur so 0,1, 0,01% hast, das wirklich diesen Qualitätsgrad hat, der dann auch wirklich gefragt ist tatsächlich. Und also das Spannende dabei ist aktuell eher zum Beispiel bei Comics. Ist jetzt hier ein physisches Comic bei CGC gegradet. CGC ist eine ganz große, bekannte Firma, die graden alles Mögliche, auch Banknoten und alles Mögliche zertifizieren das. Disney ist ja Marvel in diesem Kontext und das ist hier ein Spider-Man-Comic und die haben auch eine Kooperation mit Vivi oder VEVE, das ist so eine App, so eine Plattform, wo man eben auch NFTs kaufen kann und da gibt's mittlerweile schon Comics, du kannst dort einfach das ganze Comic kaufen, du kannst es dann auch lesen und du hast dann auch bestimmte Drops, wenn dann 5000 Comics gedroppt werden, ist eines dieser 5000, ist dann auch ein spezielles Cover und super selten und da gibt's schon so viele Dinge, die Disney aktuell gerade bereits macht und das rein als digitalen Drop macht. Ja, klar gibt's auch noch die physische Variante, aber sie droppen das Ganze auch digital. Heute per Zufall auch Nintendo schon, Nintendo einer der größten Videospielehersteller, haben heute angekündigt, dass sie auch Interesse am Thema NFT und Metaverse haben und sich das mal noch offen lassen, weil sie auch denken, das könnte durchaus mit ihrer IP zusammenkommen, also sprich Pokémon, Nintendo und Co. Und ich meine, das ist ja das Spannende, wie auch bei Kunst und Trading Cards, also so eine Karte hier ist nichts anderes als ein NFT, aber halt in physischer Form eigentlich. Es ist genau dasselbe vom Prinzip her. Die Karte hat nicht einen realen Wert von 500 Euro, sondern es ist einfach, weil sie selten ist, sie ist begehrt, sie ist beliebt, die Leute wissen, was das für eine Karte ist, darum hat sie 500 Euro Wert. Ich kann damit nicht essen, ich kann sie nur angucken, that's it. Und das ist sowas, das muss man, glaube ich, verstehen, dass NFTs an sich, dass sie keinen Zweck haben, in Anführungsstrichen, ist gar nicht so wild, weil viele Collectibles, Dinge, die man sammelt, auch in der echten Welt, haben oftmals nicht einen Zweck, außer dass man sie angucken kann.
Also die Seltenheit natürlich macht den Wert aus. Und ich glaube, genau, gerade bei solchen Gegenständen, die du gezeigt hast, der Aufwand, die Arbeit ist ja das Ding, das ist das Verrückte, die Grafik wird ja digital erstellt und dann auf ein Stück Papier gedruckt und dann rausgegeben. Und jetzt lässt man halt einfach das Papierdrucken weg, weil die Grafik wird ja trotzdem am Computer designt, die Comics werden am Computer gemacht. Also lässt man einfach den letzten Schritt weg und sagt, komm, wir lassen es gleich auf die digitalen Welt. Und spannend finde ich halt wirklich auch da, auch wenn viele den ganzen Thema Block, Krypto, NFTs und Co. immer noch als ein bisschen, naja, ist ein bisschen arg nerdig und wird sich nie durchsetzen, haben wir von dir wieder einige große Firmen gehört, die ja doch der Meinung sind, oh ja, vielleicht da zumindest mal so den Fuß, den kleinen Zeh ins Wasser hängen und mal gucken, ob es funktioniert und sich die Tür nicht komplett zu sperren. Ist für dich jetzt aber, als der mit seinem Business, der auch viel mit den bisherigen Karten zu tun hat, die Parallele bestehen von beiden Welten, möglich oder glaubst du, es kann sogar sein, dass mittelfristig deine Papierkärtchen, sagen wir jetzt mal ganz böse, noch wertvoller werden, weil neue Karten vielleicht irgendwann gar nicht mehr als in Papierform rauskommen?
Also ich glaube, das ist längerfristig gesehen und das übersteigt wahrscheinlich zumindest auch mein Lebensalter, eine Transition, wo wir immer weiter weg vom Physischen gehen. Das ist meine persönliche Meinung, in welche Richtung wir gehen werden. Man sieht das nur schon an der Jugend heutzutage. Also ich habe auch viel mit Kindern zu tun, weil ich halt im Store manchmal arbeite und da kommen auch Kinder, Jugendliche, mit denen spreche ich halt so über die aktuellen Themen und was die teilweise für Geld ausgeben, für Fortnite-Skins, für andere digitale Sachen, die real gesehen keinen Wert haben, nichts bringen, weil sie dir auch keinen Benefit geben, sondern nur für die, fürs Aussehen da sind. Also ein Skin, der macht dich nicht besser im Spiel, sondern der sieht einfach anders aus und also ich glaube, so eine Transition wird nach und nach stattfinden über die nächsten Generationen hinweg, bis sozusagen die Generation, vielleicht noch meine, und die danach ausstirbt, die halt mit diesen physischen Sachen, die sie collecten und sammeln, aufgewachsen sind. Also ich glaube, das ist so eine Transition, die wir immer mehr und mehr erleben werden. Ich habe mir auch eine Oculus Quest 2 geholt. Also was wir heute schon machen können, ist wirklich echt unglaublich und es ist echt krass, wenn wir an einem Punkt sind, wo wir einfach sagen, okay, ich kaufe mir jetzt hier für diesen Avatar, kaufe ich mir hier diesen Nike-Hoodie und ich muss den digital kaufen, dass ich den anhaben kann. Und Leute wissen sofort, ob das ein Fake-Hoodie ist oder ein richtiger, weil das muss in der Blockchain von diesem Account oder von da kreiert worden sein. Ansonsten ist es nicht ein Nike-Hoodie. Und das sind halt solche Geschichten, wo du dann auch nicht mehr mit einem Fake-Louis Vuitton-Gürtel rumlaufen kannst, weil jeder sieht, dass es Fake ist, weil es dann auf dem Tag steht, das ist kein zertifizierter Louis Vuitton-Gürtel.
Absolut. So, ja. Mirko nickt die ganze Zeit schon kräftig und ich denke mir natürlich, klar, wenn ich höre, digitale Dinge, die keinen Gegenwert haben, und dann höre ich von dir, du hast dir irgendwelche Ländereien in irgendwelchen digitalen Welten gekauft, ist natürlich auch schon ein Schritt, wo man sagen muss, du bist ja schon digital sehr, sehr nah dran, hast es auch schon recht früh gemacht. Also bist du, glaube ich, in der Runde derjenige, der am meisten schon wirklich Erfahrungen mit ja NFTs in der realen Anwendung gemacht hat, aber wahrscheinlich sehr, sehr viel davon auch gehandelt, gekauft hat. Wir werden auch nachher mal kurz drüber sprechen, wie kann man so ein Ding eigentlich wirklich auflegen? Könnten wir dieses Video heute als NFT bereitstellen? Wenn ich es jetzt nicht schon YouTube hochgeladen hätte, weil das ist ja nicht einzigartig. Ein anderes Thema. Aber warum hast du zum Beispiel jetzt wirklich Geld in Ländereien investiert? Gerade wenn man hört, Metaverse, NFT hängt ja irgendwo zusammen, weil im Metaverse setzt du ja dann NFTs ein, um deinen coolen Nike-Hoodie in der einzigen Farbe in XXL, den ich wahrscheinlich bräuchte, zu haben und dich dann von der Masse abzusetzen.
Ja, also du hast ja ein paar wichtige Punkte schon genannt. Also überhaupt das, was jetzt hier gerade alles genannt wurde, das führt ja alles in eine Richtung. Wir haben hier gerade von der Transition gesprochen, rein in die digitale Welt. Und auch der Begriff NFT, der ist jetzt gerade noch verbunden mit Kunst, PFP, also so wirklich so Profile Pictures, einfach nur Bilder. Und das kann eben sehr viel mehr sein. Und ich glaube, wenn man gerade dann auch in dieser Sammelkartenwelt mit drin ist, die ja auch eigentlich noch eine Utility haben, nämlich man kann ja theoretisch mit denen spielen, sollte man nicht, weil dann ist der Zustand natürlich nicht mehr so gut. Und das ist der Weg. Jetzt stelle ich mir vor, ich habe diese Karte auf dem, genau, habe die Karte als NFT und die ermöglicht mir zum Beispiel dann in einem Spiel, in einem neuen Pokémon-Game, dass ich die Pokémons dann auch eben einsetzen kann, obwohl ich die Karte jetzt vielleicht gar nicht irgendwie damit schlechter mache. Also das sind schon spannende Entwicklungen. Ich selber probiere halt ganz viel aus im digitalen Bereich und habe dann eben auch angefangen, in solchen Spielen digitale Länder zu kaufen. Also ich kaufe jetzt nicht irgendwie eine Kopie von dem Ort, wo ich jetzt hier gerade wohne, sondern das ist irgendeine neue Welt, die gebaut wird und man hat eben Bestandteil davon. Das Interessante daran ist eben, dass man jetzt in der neuen digitalen Welt auch zwar mitmachen kann, aber sogar auch wirklich mitgestalten und eben auch mit Eigentümer dann eben wird. Das ist so das Spannende. Ich kann mein digitales Land zum Beispiel in der Sandbox, so heißt das Spiel, wo ich das gekauft habe, vor anderthalb Jahren, verrückterweise eigentlich nur ein Pixel, den ich gekauft habe. Und heute habe ich da tatsächlich schon ein eigenes Haus gebaut, wo ich auch Meetup-Veranstaltungen machen will jetzt in Zukunft, wo die Leute sich dann digital treffen können. Und das kann ich dann auch vermieten. Ich habe da ein Spiel drin, da kann man dann auch das Spiel nutzen, wenn man ein bisschen was bezahlt oder eben auch nicht. Das kann man sich dann aussuchen. Ist schon ganz spannend. Also ist noch alles wirklich billo und nicht wirklich atemberaubend. Aber ich persönlich, als ich das erste Mal das Spiel gemacht habe und hatte dann in meiner Wohnung quasi meine NFTs da stehen, das fühlte sich für mich wirklich physisch an. Also leicht physisch, sagen wir mal so. Und ich glaube, wenn man das auch im Kopf anfängt umzuschalten, also merkt man auch oder erkennt man auch, dass da auch echte Werte sind und nicht nur irgendwelche Fantasien. Weil genauso ist es eben auch bei anderen, bei Kunstobjekten, bei Sammelkarten. Es ist sehr subjektiv und auch dann eben der Wahrnehmung entsprechend. Und dadurch, dass man es noch nicht anfassen kann, das ist, glaube ich, so das einzige Hindernis gerade noch. Und so ein Oculus Rift macht es dann schon mal ein bisschen leichter, wenn du wirklich so richtig eintauchst. Aber ja, das ist eine super, super spannende Entwicklung.
Ich glaub, darf ich da noch was einwerfen, ja, Richie? Gerne. Und zwar, du meintest ja vorhin, du könntest jetzt das Video einfach als Block, also in der Blockchain launchen, als NFT, aber das ist ja schon auf YouTube und dann ist es eigentlich egal. Lass mich da was einwerfen, als Beispiel bei Videospielen. Die sind ja normalerweise auf Cartridges oder CDs und dann in so einem Böckschen und Co., okay? Stell dir jetzt vor, du kaufst entweder das oder du gehst irgendwo und holst dir eine Raubkopie. Das ist dasselbe Spiel. Du hast dasselbe Spielerlebnis. Ich würde aber behaupten, dass in 9 von 10 Fällen bei den meisten Leuten sie das Original bevorzugen, auch wenn sie mehr zahlen. Aber es gibt da keinen Unterschied. Und das ist, glaube ich, der Unterschied zwischen dem Blockchain-Video versus dem YouTube-Video so ein bisschen als Vergleich in der physischen Welt. Also ich würde das jetzt nicht geltend lassen, dass wenn ich jetzt ein NFT screenshotte, dass das dasselbe ist. Das ist wie wenn ich sage, wenn ich jetzt diese Karte hier in meinen Drucker reinlege, sie kopiere, es ist dasselbe. Nein. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt, den muss man verstehen, dass das nicht dasselbe ist. Es sind auch nicht dieselben Bits und Bytes.
Wenn
man
also, das heißt also, klar, bin ich bei dir. Das heißt also, wenn ich dieses Video jetzt nehmen würde und ein NFT drauf mache, der das besitzt, dem gehört das Video, dem müsste ich wahrscheinlich auch einen Zugang auf den YouTube-Stream geben, wo es läuft. Aber jeder kann sich es angucken, das ist halt nicht das Original. Okay, verstehe. Also wäre es doch möglich. Einmal die breite Masse kann sich sowas angucken. Ich meine auch, Christian, wenn ihr bei euch in der Galerie Fotos von irgendwelchen Kunstgegenständen
macht. Wir haben ja keine Galerie. Das ist ja das Schöne. Deswegen sind wir ja auch so erfolgreich und so profitabel als Unternehmen, weil wir eben nicht Galerieräume durchfinanzieren, ja. Und
aber halt im Lager oder wo halt die Fotos irgendwo in Kunstwerke bereitgelegt werden.
Ja, natürlich können wir da Fotos machen. Bildrechte auch an Fotografien von Kunstwerken ist übrigens nochmal ein ganz eigenes Thema, das übrigens auch in unterschiedlichen Ländern, das wird in Deutschland anders gehandhabt als in der Schweiz, beziehungsweise auch in Frankreich, da ist es noch extremer. Da sind wir dann auch wieder an dieser Frage, dass also Kreatoren auf verschiedenen Ebenen für ihre Arbeit bezahlt werden. Aber ich wollte nochmal gerne zurück zu dem, was Mirko vor allem auch sagte, diese Parallelen zu Kunst. Also für mich ist das ja eine völlig neue Welt, ne? Wenn ich jetzt hier so höre, also im Metaverse kaufe ich mir jetzt einen Louis Vuitton-Gürtel. Ne? Also ich käme ja nicht auf die Idee, mir einen Louis Vuitton-Gürtel zu kaufen, auch nicht in der echten Welt. Ich würde ja immer einen Gucci-Gürtel nehmen und eine Louis Vuitton-Tasche dazu. Ja, aber Hauptsache es ist irgendwie echt. Ja, dass ich es anfassen kann, dass ich es riechen kann. Aber es ist einfach so, dass die mit digitalen Medien und digitalen Instrumenten und Devices aufwachsende oder aufgewachsene Generation diesen Eigentumsbegriff nicht unbedingt immer gelingt zu dem physischen Besitz sieht. Und das waren dann früher immer, hat man rumhantiert mit so Zwischenscheinen, das haben wir ja auch im Kunstmarkt schon gemacht, dass Sachen gekauft wurden, die dann eingelagert werden, dann gibt's so einen Lagervertrag und sowas, aber das ist am Ende alles mies, ja. Dass du das jetzt mit einem Smart Contract verbinden kannst, das ist eine ganz tolle Sache. Das macht's einfach leichter und ansonsten müssen auch wir als etablierter Kunsthändler uns einfach darauf einstellen, dass sich die Bedürfnisse von Käufergruppen, gerade von nachwachsenden Zielgruppen, die ja auch Vermögen entsprechend haben und auch Lust auf Kunst haben, ein bisschen anders. Ja, so wie wir vor einigen Jahren dann auch aus der klassischen Moderne ausgestiegen sind und uns auf die Nachkriegskunst fokussiert haben, geht's halt jetzt darum, auch das entsprechend zu erkennen. Die dahinterstehende Attitude ist ja identisch. Ja, ob ich jetzt irgendetwas habe, was in einem Metaverse ist oder ob ich ein Kunstwerk mir hier hinstelle, da ist auch kein Materialwert. Ja, der ist ja, ich meine, wenn ich ein Kunstwerk für 15.000 Euro kaufe, eine Edition, da ist der Produktionswert sehr gering. Ja, aber trotzdem messe ich dem einen Wert bei und deswegen muss ich mich auch nicht darüber lustig machen, da wird für irgendwelche Pixel 500 Euro gezahlt, nur weil da Nike digital draufsteht. Es ist eine andere Interpretation. Ich persönlich habe damit sicherlich ein Zugangsproblem, aber wenn ich es rational durchdenke, ist es halt der klassische Approach zur Kunst, nur ins digitale Zeitalter übertragen. Ein limitiertes Gut, was mir einfach emotional wichtig ist. Das ist ein menschliches Grundbedürfnis, was einfach hier anders interpretiert wird als in der physischen Welt. Da gibt's Übertreibungen, aber diese Übertreibungen, die man jetzt bisweilen bei NFTs sieht, die haben wir doch auch in der realen Kunstwelt gehabt. Ich meine, du kannst dich doch genauso gut fragen, bei dem Salvator Mundi, wo nicht mal die Zuschreibung sicher ist, ja, ist der denn wirklich über 400 Millionen wert? Kannst du nicht genauso gut lustig drüber machen, wie darüber, dass jemand eine Louis Vuitton Jacke im Metaverse für $200 kauft oder für $500. Es ist am Ende dasselbe. Es ist eine Diskussion und es ist immer die Frage, was jemand bereit ist zu zahlen.
Also ich glaube, ein wichtiges
Thema. Aber also ein wichtiger Punkt noch, also sorry, da muss ich noch einmal rein, weil was mir schon wichtig ist, ist, dass man NFT das Thema nicht wirklich auch da immer nur auch darauf reduziert, dass es irgendwelche exklusiven tollen Güter sind oder eben Kunst oder jetzt irgendwas, was man halt eben zeigen will oder nach außen zeigen will. NFT beziehungsweise der Begriff wird zwar damit gerade noch in Verbindung gebracht, aber es heißt ja Non-Fungible Token und man kann damit sehr viel mehr eben auch noch digital darstellen, auch beispielsweise Identitäten. Und das ist schon nochmal wichtig, dass man das auch nochmal mitnimmt, weil ich persönlich bin halt zum Beispiel viel mehr in dieser Spielewelt auch unterwegs und da haben die Objekte halt eben viel mehr auch noch Utility und nicht nur die Tatsache, hey, das ist selten, das will ich, sondern vielleicht will ich das, weil ich damit in meinem Ökosystem noch mehr machen kann oder weil ich damit dann noch mehr Geld verdienen kann. Das hat nochmal ganz neue, auch wirtschaftliche Komponenten, die das mit ins Spiel bringt und dann auch übrigens Monetarisierungsmodelle für Kunst und all das. Also das ist schon nochmal ein ganz anderes Level dann.
Monetarisierung, jetzt komme ich noch auf einen Punkt, was häufig natürlich gerade bei NFTs immer wieder so durchkommt. Ja, ganz ehrlich, die großen Preise, die teuren Dinge, das wird doch alles nur dafür genutzt, um Geld zu waschen. So, jetzt mal gerade an den Herrn Röhl. Wie sieht's denn aus in der Kunstbranche? Hast du da das Gefühl, Geldwaschen ist ein Motor von der Branche?
Naja, also Geldwäsche war definitiv lange Zeit, insbesondere also vor dem 11. September, natürlich ein Motor der Kunstbranche. Es wurden sehr, sehr viele Bargeschäfte gemacht, sehr, sehr viel auf Cayman Islands, und schon damals war das so, wenn du einfach das Geschäft mit einer in Deutschland registrierten Entity machst und eben keine schwarze Kasse führst, hattest du einen Standortnachteil. Das hat sich natürlich nach dem 11. September, also in den letzten 20 Jahren, im Zuge der Terrorismusbekämpfung eine ganze Menge getan. Also vieles, was früher im Kunstmarkt gang und gäbe war, das funktioniert nicht mehr, und man sieht es ja auch, es wird inzwischen anders sanktioniert. Es kommen immer wieder ja mal so Kunstmarktskandale, die dann sehr nah an der Geldwäsche auch dran sind, in die Öffentlichkeit, und da wandert dann auch der eine oder andere Großhändler, meist so sowieso ansässig in irgendwelchen Steuerparadiesen, dann irgendwo mal ins Gefängnis. Ja, also der Kunsthandel war lange, lange getrieben natürlich von Schwarzgeld, von Geldwäsche. Das ist immer weiter zurückgegangen, und es ist inzwischen, wenn du in sagen wir mal kontrollierten Jurisdiktionen Kunstgeschäft betreibst, eigentlich nicht mehr möglich, da so ein Schwarzgeldgeschäft zu machen. Also da hat die Regulierung wirklich einiges Gutes erreicht, und das jetzt durch NFTs dieses Thema plötzlich wieder auflebt. Das mag in schummrigen Ecken sein, aber auch da geht es natürlich darum, dass solche Geschäfte, gerade also bei uns sind es ja häufig dann auch diese Verbriefungsgeschäfte und die Fraktionalisierungsgeschäfte, dass sie sauber aufgesetzt werden. Der Gesetzgeber hinkt da vielfach noch ein bisschen hinterher. Die Aufsicht ist in vielen Projekten drin, aber natürlich auch ein bisschen überfordert von dem Tempo. Da ist es natürlich auch, um das als Asset-Klasse dann attraktiv zu machen, sehr, sehr wichtig, dass man eine verlässliche Regulierung hat, eine Regulierung, die auch nachvollziehbar ist, die nicht willkürlich ist, wie wir das häufig am Finanzmarkt erleben, etwa am Beispiel von Kapitalerhöhung mit Bezugsrecht. Da ist sehr, sehr viel in so einem Grauraum, sondern du brauchst wenige verlässliche, klare Ansagen. Das gilt aber meiner Ansicht nach für den gesamten Kryptomarkt, weil das die Voraussetzung dafür ist, um das nämlich aus dieser schummrigen Ecke rauszuholen und wirklich zu einer massenbreiten Asset-Klasse zu machen, wie immer man diese Asset-Klasse dann definiert und wofür man sie nutzt.
Thomas, hast du das Gefühl, dass mit Sammelkarten irgendwie da bereits was möglich ist? Jetzt werden wahrscheinlich viel lächeln. Ja, genau. Ich sehe schon, der nächste Terroranschlag wird mit Yu-Gi-Oh! Und Pokémon-Karten irgendwie gebracht. Aber Scherz beiseite, ich meine, das sind ja echt manchmal Beträge, die dahinter stecken, die sind nicht zu unterschätzen.
Also zunächst einmal, also so Trading Cards oder auch Comics und Co. sind insgesamt eigentlich non-traceable Assets. Das heißt, wenn du die hast, weiß niemand, dass du die hast. Der Staat weiß nicht, dass du eine Karte für 100.000 zu Hause liegen hast, die ist nach 3 Jahren 300.000 wert. Das weiß niemand grundsätzlich, außer die Leute, die bei der Transaktion mehr oder weniger dabei gewesen sind. Und wenn man sich mal so die Auktionen anguckt, das sind die, die öffentlich gehen, da weiß man natürlich, hey, das ging für diesen Preis über einen Ladentisch mit einem Buyers Premium, über Heritage Auction oder andere Plattformen, PWCC und so weiter. Aber das Ding ist halt einfach, es gibt so viele Sammler, Privatpersonen in diesem Hobby, also nicht mal unbedingt Geschäfte und Businesse, ja, sondern auch Privatpersonen, die halt einfach sammeln und das über die Jahre hinweg machen, dass viele dieser Transaktionen, das ich muss es ehrlicherweise dann auch so sagen, einfach halt schwarz passieren. Da wird dann nichts, da werden auch keine Steuern drauf gezahlt allenfalls. Das ist sehr oft in bar, sehr oft auch, und das hat man jetzt auch gemerkt in den letzten 2 Jahren, und das fand ich auch immer sehr spannend, Collectibles an sich korrelieren doch durchaus mit Krypto. Also wenn Krypto richtig krass abgeht, sehen wir auch im Collectibles-Bereich, dass dort die Preise richtig anziehen, weil, und das finde ich super spannend, Leute aus dem Krypto-Bereich in Collectibles umschichten. Die kaufen dann Pokémon-Karten, Yu-Gi-Oh!-Karten, Comics, Marvel-Comics, Spider-Man, Iron-Man-Comics, gegradet vor allem, also im Hochpreissegment vor allem. Und das fand ich super spannend, weil ich halt auf beiden Seiten mit dabei bin, auf der Krypto-Seite, natürlich hauptsächlich auf der Collectibles-Seite. Und da passieren schon viele solche Dinge, die, ich sage jetzt mal rein, nicht unbedingt rechtens sind oder vielleicht einfach eine Grauzone sein könnten. Und das gibt's durchaus. Und praktisch überall, wo es um hohe Beträge gibt, wird sowas geben. Und Ich kann aus meiner Erfahrung sagen, es gibt viele High-Price-Segmente, also ab 10.000 Euro und mehr gibt es viele Sammelkarten, Comics und Boxen und alles Mögliche und bis hin halt zu mehreren Millionen, wenn wir über gegradete Comics und Co. sprechen. Also das letzte Amazing Fantasy Spider-Man First Appearance ging, glaube ich, für 3 oder 4 Millionen über den Ladentisch. Also da sind dann doch schon gewisse Summen und da denke ich, da wird es solche Sachen zwangsweise einfach geben.
So, Mirko, du hast gerade nebenher genickt und gesagt, als wir gerade von Thomas gehört haben. Also, da dreht sich manchmal von Krypto zu Collectibles wieder zurück. Hast du dir auch die Erfahrung gemacht? Hast du selber irgendwo im Schrank ein paar solche Dinger liegen?
Nee, ich habe ja noch meine alten Pokémon-Karten von früher. Also ich habe noch einen Teil behalten aus Nostalgie. Jetzt habe ich gemerkt, die sind auch ganz schön was wert. Tatsächlich wollte ich den Thomas auch schon mal erreichen, dass er mir vielleicht mal so ein Pack klar macht, dass wir mal ein kleines Opening machen bei mir auf dem Twitch-Kanal. Denn ja, also natürlich, mich zieht das auch an, aber einfach, weil ich jetzt selber auch schon länger in diesem NFT-Bereich unterwegs bin, habe das jetzt nicht dieses Jahr zum ersten Mal gehört oder letztes Jahr. Und mich hat das dann auch wieder zu meinen Pokémon-Karten zurückgezogen, die ich aus dem Schrank gekramt habe. Natürlich kam da auch ein Hype, aber ich fand es sehr interessant, nämlich das zu beobachten, weil genau Gleiches habe ich wahrgenommen und habe dann immer geguckt, aber immer im höchsten Zeitpunkt natürlich, weil dann waren die Collectibles nämlich auch sehr teuer. Also sehr spannende Verbindung da tatsächlich. Und um nochmal auf das Thema Geldwäsche zu kommen, ich meine, klar, was im physischen Bereich klappt, klappt auch auf dem digitalen Wege, da sogar noch sehr viel schneller. Und wenn man jetzt sieht, wie einfach es ist, ein NFT zu erstellen oder wie schnell man mal eben eine Auction gemacht hat, die überpreist ist, dann ist das Geld hierhin und dahin und hast du nicht gesehen und dann, ja, hat man ganz schnell mal so ein bisschen was im Kreis gedreht. Macht's, glaube ich, sehr lukrativ aktuell. Deswegen, klar, in der Kryptoszene gibt's auch viele, die viel Geld gemacht haben und die wollen natürlich auch gucken, was mache ich denn jetzt mit meinem Geld? Das fängt mit digitalen Sammelstücken an, zu physischen und eben all das, was man sonst so Schönes kauft. Also ist schon sehr, sehr spannend zu sehen, wie das Geld dann eigentlich immer wieder auch sich zurückdreht in diesen Kreisläufen.
Ja, also, das endet ja nicht, es kommt ja irgendwo her. Das kann ich bestätigen, ja. Also wir haben mit unserer Schweizer Tochtergesellschaft ja eine Plattform aufgebaut, schon 2015, über die man multiples Kunstwerke, also Editionen im E-Commerce erwerben kann und haben da vor einem Jahr auch die Option dann eingebaut, dass man die gegen Kryptowährungen erwerben kann. Das wird tatsächlich genutzt und man kriegt dann halt so ein bisschen mit von den Mitarbeiterinnen, wenn da so noch Gespräche stattfinden drumherum, dann geht es manchmal auch wirklich um Lieferung oder so, dass es dann wirklich Leute sind, die mit Krypto, also mit digitalen Währungen oder digitalen Assets Geld gemacht haben und dann ein bisschen was davon dann doch wieder physisch zum Anschauen als Statussymbol auf dem Schreibtisch oder im Wohnzimmer stehen haben. Und auch da ist natürlich, sagen wir mal, marktgängige Kunst mit starker Wallpower oder starker Roompower, die also wirklich auch im Raum auffällt, das, was Leute möchten, ja. Und da kommt
ja meist auch größere Räume.
Ja. Genau, das sind dann größere Räume und da machen sich dann auch solche schönen Pop-Art-Skulpturen wie beispielsweise von Jeff Koons ganz gut. Und wir konkurrieren damit letztendlich mit anderen klassischen Luxusgütern, also so vom Preis auch, wenn du so eine Koons-Skulptur, eine Edition wohlgemerkt nimmst, etwa mit einer Birkin Bag. Ja, das ist so etwa eine Preisklasse, so 15.000, 20.000 Dollar. Die Birkin Bag, die kann man zwar nach draußen mitnehmen, aber die ein oder andere Dame wird sich das auch gerne hinstellen, aber natürlich im Wohnzimmer macht sich so ein Koons Diamond oder so ein Koons Balloon Dog schon ein bisschen besser.
So, bevor das Ganze jetzt zum Schulungsvideo für Geldwäsche und Steuerhinterziehung ausartet, meine Frage, Mirko, du hast ja gerade gesagt, ist schon erschreckend, wie schnell man so ein NFT aufgelegt hat. Das wäre vielleicht auch mal interessant, wenn viele da draußen das Thema immer wieder hören und irgendwelche verpixelten Bildchen sehen und dann verwundert sind, welche Zahlen daneben stehen. Geh doch mal ganz kurz durch. Zum einen, wie komplex ist es wirklich, also nicht dieses Pixelbrei-Bild zu erstellen, sondern dieses Pixelbrei-Bild auf der Blockchain als NFT bereitzustellen und vielleicht auch ganz klar natürlich, die Kosten, ich glaube, jeder, der sich ein bisschen im Kryptobereich auskennt und der weiß, dass auf den meisten Kryptos oder die meisten NFTs auf Ethereum-Blockchain basieren, wir wissen die teuren Kosten, die da gerade immens hinterher sind, ob es überhaupt lohnt. Gehen wir da ein Bild drauf ein, war auch ganz interessant, glaube ich.
Ja, also ist tatsächlich einer der meisten Suchbegriffe bei mir aktuell in den letzten Monaten, NFT erstellen. Ich habe ja Gott sei Dank früh ein Video dazu gemacht und der Prozess ist an sich erstmal ganz einfach. Ja, also natürlich viele denken, ich möchte ein NFT erstellen, weil ich habe gehört, da wird man schnell reich und ich mache jetzt irgendwas. Ich glaube, der viel komplexere Prozess liegt eigentlich tatsächlich, die Kunst zu erstellen. Also wirklich das Bild oder was auch immer ich da dann anbiete. Es sollte dann eine Videodatei sein, Bilddatei, kann mit Ton sein oder hast du nicht gesehen. Eine der bekanntesten Plattformen ist halt OpenSea und da gibt's den Reiter eben erstellen, create, und dann füllt man einfach nur ein paar Kästchen aus, lädt das Bild hoch und schon hat man das Ding auf der Blockchain drauf, kostet ab dem Zeitpunkt erstmal noch nichts. Sobald man das dann aber zum Verkauf stellen will, und ich meine, man will es ja meist auch eigentlich übertragen oder irgendwie vielleicht was damit machen, da wird das dann eben ein bisschen Gebühren kosten, und zwar Ethereum-Gebühren, wenn man die Ethereum-Blockchain nimmt. Man kann auch Polygon nehmen, das kostet fast nichts, ist aber auch nicht so werthaltig, weil die Community das einfach nicht für so werthaltig achtet, wird sich vielleicht noch ändern, aber da kann gerne mal so ein NFT erstellen auch mal 100, 200 Dollar kosten, gerade dann, wenn die Kryptomärkte wieder hochgehen und alle eben gerade ihre Ether oder ihre Decentralized Finance Applikation nutzen, ist halt dann ein bisschen wild, aber der Prozess selber, es dauert eine Minute, dann ist das fertig. Ich glaube, wie gesagt, das Bild erstellen ist noch höher und viel schwieriger ist es dann tatsächlich aber auch, Abnehmer dafür zu finden, ja, also ich kann dir selber gerne, machen wir so einen kleinen General an, wir machen ein paar Bildchen von uns und dann machen wir so ein Zufalls-Collectible mit 10 Stück, limitiert. Ich glaube, ich weiß nicht, ob es jemand kaufen will. Wenn jemand da draußen kaufen will, schreibt das gerne unten rein, dann machen wir das mal.
Da sagst du gerade, okay, Ethereum ist einfach momentan ziemlich verstopft. Wir gucken mal, ob im Laufe des Jahres vielleicht irgendwann von Proof of Work auf Proof of Stake umgestellt wird. Wir haben ja auch einige andere, ja, Cardano ist jetzt vor kurzem endlich auch mal dazu in der Lage, Smart Contracts zu schreiben. Ist laut deiner Meinung vielleicht irgendwann die Chance bald da, dass man vielleicht auch ein bisschen eine Aufteilung des NFT-Marktes nicht nur auf Ethereum, ja, sondern auf andere Blockchain-Technologien sehen werden?
Ja, findet ja schon statt. Also Solana ist jetzt gerade zwar ein bisschen schlechte Presse, was gerade so passiert auf der Blockchain, aber die ist zum Beispiel auch sehr beliebt für NFTs gewesen. Die Frage ist halt immer, wie wird's angenommen von der Community, weil die Technologie, die du nutzt, ist letztendlich egal. Die sollte natürlich zuverlässig sein. Und jetzt hast du mit Ethereum aktuell noch auf Proof of Work für mich das sicherste Smart Contract Blockchain Layer, weswegen da auch eben die wertvollste Kunst liegt, auch die älteste. Jetzt CryptoPunks zum Beispiel, eine der ersten NFTs überhaupt, deswegen sind sie auch so wertvoll. Oder dann ist es halt eben manchmal ein Affe, der irgendwie besonders beliebt ist. Die Bored Apes sind ja die wertvollsten NFTs, die es aktuell gibt. Jeder Promi in den USA hat die. Warum haben die die? Das kann ich euch echt nicht beantworten. Also bei den CryptoPunks verstehe ich es noch wegen der Historie, bei den Apes weiß ich es nicht, aber so ist es eben. Ist immer die Frage, wie wird das auch angenommen? Und für mich muss die Technologie sicher und zuverlässig sein, deswegen sind die Ethereum-Assets, die NFTs auch die wertvollsten. Und der Rest, ja, das wird sich dann noch zeigen, wie sich das durchsetzt. Ich sehe persönlich Polygon, also Matic, noch ganz interessant, weil es als Second Layer von Ethereum fungiert. Aber ja, Angebot und Nachfrage bestimmt dann eben den Wert letztendlich.
So, die Idee von dem Video war mal so einen kurzen Abriss zum NFTs zu machen. Also wer es bis jetzt durchgehalten hat, die letzten, was sind das jetzt ungefähr, ja, 36 Minuten, der weiß, es war dann doch nicht kurz, aber ich glaube, es war unglaublich lehrreich. Und ich fand es wunderbar, dass wir einfach mal unterschiedliche Facetten von dem Thema mit reinnehmen konnten. Deswegen erstmal vielen Dank an euch drei und vielleicht von jedem von euch mal so einen kurzen Abschluss, was ihr glaubt, werden wir in 2 Jahren wieder hier vielleicht in der Runde zusammensitzen und über NFTs sprechen? Ist es dann schon was ganz Gewöhnliches, dass es gar keiner mehr anschauen würde, oder glaubt ihr, es ist bis dahin komplett verschwunden? Christian, fangen wir vielleicht bei dir an.
Naja, also ich gehe fest davon aus, dass ich euch in 2 Jahren an dieser Stelle zeigen kann, wie ihr euch an wirklich großartigen, nicht nur Kunstobjekten, sondern ganzen Kunstsammlungen beteiligen könnt mit einem wirklich sauberen regulatorischen Hintergrund. Also nichts Geldwäsche, auch nichts regulatorische Austastlücke, sondern wirklich BaFin reguliert oder wie auch immer. Und dass ihr wirklich in der Lage seid, Kunst als Asset-Klasse mit, was weiß ich, 3-5% ins Portfolio zu integrieren und nicht nur als Privatanleger, sondern dass das auch institutionell funktionieren wird. Das ist ganz klar das Ziel.
Okay, das sind schon mal verrückte Aussichten. Da muss ich in meinem Portfolio-Performance neben Lego noch irgendwie auch Kunst reinfriemeln. Ich bin gespannt. Thomas, was meinst du?
Ich denke, dass NFTs sich weiterentwickeln wird, insbesondere auch im Videospielebereich. Also vielleicht in 2 Jahren, vielleicht aber auch erst in 3, 4 oder 5 Jahren, dass wir dort immer vermehrt mehr sehen werden, dass vielleicht Skins oder auch einfach nur Objekte im Videospiel, seien es Spiele wie World of Warcraft oder League of Legends, Fortnite, was auch immer, dass man dort da wirklich dieses Thema NFTs oder Blockchain mehr integriert, damit man dann auch Cross-Spiel die Item-Skins oder was das auch immer sein wird, mitnehmen kann und sozusagen nicht immer neu starten muss. Ich denke, das wird dann mit der Zeit definitiv der Fall sein, weil das wirklich so eine natürliche Synergie ergibt mit diesem Thema Blockchain, aber auch eben Videospiele.
Und bei dir, Mirko, erwartet natürlich auch zum Thema NFTs noch ein bisschen was zum Thema Metaverse. Für dich wächst es dann genau. Auch noch stärker zusammen. Aber ich will da jetzt nicht die Worte im Mund legen, Verzeihung. Wie siehst du das? In 2 Jahren Thema oder ist es eh schon gestorben oder einfach allgegenwärtig und kein Thema mehr wert?
Lustigerweise, ich habe ja hier so einen CryptoPunk hängen hier oben immer. Und während des Videos ging der Akku leer und jetzt ist das Bild aus. Vielleicht ein Omen dafür, dass wir in 2 Jahren nicht mehr darüber sprechen. Also ich persönlich glaube das ehrlich gesagt gar nicht. Ich bin da voll bei Thomas und die ganze Geschichte wird sich halt weiterentwickeln. Wir hatten das Thema Utility ja gerade schon. Du hast Metaverse mir jetzt in den Mund gelegt. Wir haben beide dazu ja auch schon ein Video gemacht zum Metaverse. Wir entwickeln uns immer mehr in eine digitale Welt. Und für mich ist, glaube ich, auch klar, dass wir diese digitale Welt nicht nur sehen, auch irgendwie schreiben, sondern dass sie uns eben auch wirklich gehört und wir diesen Anteil an dieser Welt auch haben. Und das ist durch NFTs eben umsetzbar, sei es jetzt in Form von Spielen, sei es in Form von digitaler Kunst oder anderen Werten oder Identitäten, was auch immer wir dort erzeugen. Und ich glaube, die Videospielwelt, also ich bin großer Fan vom Crypto-Gaming und der Idee, NFTs da einzubinden, ist dieser erste Schritt in diese Richtung. Jedes große Studio beschäftigt sich damit, zwar mit Gegenwind auch von der Community, weil hier eben auch noch viel wirklich das Gefühl dafür fehlt, warum das wertvoll sein sollte und man das eben doch eher in Verbindung bringt mit irgendwas Schlechtem. Wir erinnern uns, Bitcoin war auch mal nur Schwarzgeld und Verbrechergeld und heute kaufen die großen Häuser sich das als digitales Gold rein. Also von daher warten wir ein bisschen ab. Gut Ding will Weile haben. Ich glaube, es ist eine ganz spannende Innovation, die sich weiterentwickelt und viele Möglichkeiten bietet, sowohl Künstlern als auch jedem Creator, auch hier nochmal wirklich echte Werte zu generieren und seine Zeit auch nochmal besser monetarisiert zu wissen.
Perfekt, dann würde ich sagen, da haben wir einen perfekten Abschluss mit euren 3 Statements, auch wenn keiner, glaube ich, die 2 Sätze eingehalten hat, ist aber egal. An euch da draußen, wenn ihr solche Videos anschauen wollt, dann nicht verpassen wir, lasst auf jeden Fall ein Abo bei uns da. Ich hoffe, nach dem Video haben wir es auf jeden Fall verdient. Und schaut auch mal natürlich bei Thomas vorbei, bei Mirko, der hat sogar 2 Kanäle und auch bei Echtgeld TV. Jetzt haben auch für euch Werbung gemacht, das habt ihr euch wirklich heute auch redlich verdient. Danke fürs Dabeisein, danke fürs Zuschauen und an alle da draußen, bis zum nächsten Mal. Ciao.